Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie jedes Mal am Mikrofon begrüßen euch Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und Ausschussvorsitzender, sowie
André Schulze, Neuköllner Abgeordneter und Sprecher für Bündnis 90 Die Grünen im Untersuchungsausschuss.
Wir machen heute weiter mit dem Komplex der Staatsanwaltschaft, zumindest mit einer sehr spannenden Zeugin, auf die wir auch lange gewartet haben. Wir blicken zurück auf die 43. Sitzung vom 7. März, in der wir die Generalstaatsanwältin Koppers zu Gast hatten. Und dann haben wir auch noch zwei weitere Zeuginnen aus dem Bereich der Datenschutzbeauftragten gehabt. Und eine etwas kürzere Befragung zwischendrin, einen Staatsanwalt aus Brandenburg. Und bevor wir hier alles durcheinander mischen, machen wir es mal ganz chronologisch. Beginnen mit der ersten Zeugin, der Generalstaatsanwältin. Die war bei uns im Ausschuss. Aus welchem Grund?
Ganz chronologisch ist das richtige Stichwort. Sie hat nämlich am Anfang einen 45-minütigen Eingangsvortrag gehalten, der sehr stringent und sehr strukturiert ihre Rolle und ihre Aufgaben im Kontext des Neukölln-Komplexes beschrieben hat. Sie war nämlich sowohl Polizeivizepräsidentin bis 2018 und hat in dieser Rolle auch Berührungen gehabt. Sogar zwischendurch war sie auch mal Polizeipräsidentin. Im Übergang von Polizeipräsident Klitsch zu Polizeipräsident Kant war sie ein Jahr lang kommissarisch Polizeipräsidentin. Und ab 2018 dann Generalstaatsanwältin, sicherlich der Teil, der stärker in Erinnerung ist den Zuhörenden, weil sie in der Zeit unter anderem die Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft veranlasst hat.
Aber wir erinnern uns ja auch an die ein oder andere Befragung. Da gab es Zeugen, die gesagt haben, ja, die Sachverhalte liegen jetzt schon über 10 Jahre zurück. Da kann man sich gar nicht mehr so genau erinnern. Und ich wette, sowohl eine Polizeipräsidentin und auch eine Generalstaatsanwältin haben ziemlich viel auf der Tagesordnung, ziemlich viel, was sicherlich auch über die Jahre verschwunden geht. Aber diese Zeugin konnte sich auch noch sehr gut an Vorfälle aus dem Jahr 2011, wie den Anschlag aufs Anton-Schmaus-Haus erinnern, erinnerte sich auch, dass der Neukölln-Komplex damals gelegentlich Thema in der Morgenlage war, also da, wo sich alle wichtigen Menschen aus der Polizei zusammenschalten, um die relevanten tagesaktuellen Geschehnisse zu erfahren bzw. auch abzustimmen. Also da hat man gemerkt, Neukölln-Komplex hat ihr definitiv auch schon etwas vor ihrer Zeit als Generalstaatsanwältin gesagt. Und dann ist es gekommen, wie es gekommen ist. 2018 wurde sie dann unter der rot-rot-grünen Regierung zur Generalstaatsanwältin Berlins ernannt und ab dort ja mehr oder weniger auch von Anfang an mit dem Neukölln-Komplex befasst, beziehungsweise er war Thema. Warum? Weil 2018 ja auch die Brandanschläge auf den linken Politiker Ferhat Kocak und den Buchhändler Heinz O. waren. Doch bleiben wir bei der Chronologie, bevor ich hier alles durcheinander mische. Was hat sie uns denn da gesagt in ihrer Rolle als Generalstaatsanwältin? Wie war sie mit dem Neukölln-Komplex betraut?
Na, sie hat uns erstmal eine generelle Einschätzung gegeben und gesagt, aus ihrer Sicht ist es beschämend für die Staatsanwaltschaft und auch die Sicherheitsbehörden, dass der Neukölln-Komplex bis heute in weiten Teilen unaufgeklärt ist und auch der Umgang mit den Betroffenen in diesem Zusammenhang. Sie hat viel darüber gesprochen, dass die Perspektive der Betroffenen und auch die Kommunikation mit denen zu suchen ein zentraler Punkt aus ihrer Sicht auch für die Staatsanwaltschaft ist und dass es hier erhebliche Mängel gab und dass eben nicht ausreichend gewürdigt wurde, dass Angst und Schrecken verbreitet wurden durch diese Anschlagsserie und dementsprechend die Perspektive der Betroffenen auch zu würdigen ist. Das hat sie klar direkt an den Anfang gestellt, da sehr deutliche Worte gefunden und hat dann aber genau den Teil sehr detailliert dargestellt, der ihre relevanteste Rolle als Generalstaatsanwältin war, nämlich im August 2020 die Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft im Kontext dessen, was wir hier auch schon öfter im Podcast geschildert haben, nämlich des Vorwurfs der Befangenheit gegen den Oberstaatsanwalt Fenner, der die Staatsschutzabteilung geleitet hat.
Wir werden gleich im Detail darauf eingehen, wie sich das aus Sicht der Generalstaatsanwältin dargestellt hat. Aber auch hier fand ich doch bemerkenswert, dass eine Generalstaatsanwältin, die sich vielleicht gar nicht so viel vorzuwerfen hat, da ja durch die Übernahme der Generalstaatsanwaltschaft schließlich auch eine Anklage erfolgte und ja im letzten Jahr sogar eine Verurteilung erreicht worden ist, das mit Bezug auch auf Ermittlungspannen, die Generalstaatsanwältin Koppers gesagt hat, dass auch über lange Zeit keine Tatverdächtigen ermittelt worden sind, dass viele der Strafverfahren auch bis heute nicht aufgeklärt werden konnten, dass das für sie in großem Maße beschämend sei und dass sie daher auch verstehe, wenn es diese Masse an Straftaten gibt, an rechtsextremen Straftaten in Neukölln, und diese nicht aufgeklärt werden, dass das auch zu einem Ansehensverlust für die Strafverfolgungsbehörden führt. Und nun gehen wir direkt rein. Der große Moment mit der Frage, zieht die Generalstaatsanwaltschaft jetzt den Fall an sich? Wie ist das denn vorgegangen? Wir hatten ja schon gehört, Herr Raupach, der damalige Leiter der Staatsanwaltschaft, der hatte gesagt, dass er diese Entscheidung zusammen mit Frau Koppers getroffen hat. Wie sah das aus Sicht von Frau Koppers denn aus?
Ja, also den Vorlauf kennt ihr ja schon, wenn ihr regelmäßig dem Podcast folgt. Es gab schon im Jahr 2019 einen Vermerk seitens der Polizei, wo der entsprechende Chat, der im Rahmen der Beschlagnahmung eines Handys sichergestellt wurde, beschrieben wird, wo der Vorwurf geäußert wird, der Oberstaatsanwalt Fenner wäre AfD-nah und deswegen hätten die Tatverdächtigen nichts zu befürchten. Dieses Chatprotokoll fand sich dann in einer Akte, die im Juli 2020 der Nebenklage zur Verfügung gestellt wurde. Die wurde aber nicht vollständig zur Verfügung gestellt. In der Folge gab es dann eine Dienstaufsichtsbeschwerde, die eben bei der Generalstaatsanwaltschaft landete. Und da hat am 29. Juli hat der Staatsanwalt einen Vermerk geschrieben und hat darin darauf hingewiesen, was in diesen Chatprotokollen enthalten ist und was sich daraus für Konsequenzen ergeben könnten. Das hat dann am Freitag, den 31. Juli, Frau Koppers zur Kenntnis genommen und hat weitere Gespräche für den Montag dann angesetzt, hat, glaube ich, am Freitag, den 31. Juli, auch schon mit Herrn Raupach das erste Mal darüber gesprochen. Dann am Montag, den 3. August und am Dienstag, den 4. August, haben sie als Konsequenz daraus schon die Umsetzung von Staatsanwalt Storm und Oberstaatsanwalt Fenner beschlossen und am 5. August wurde das Verfahren dann eben an sich gezogen, an die Generalstaatsanwaltschaft und in der Folge, das haben uns ja auch schon die Staatsanwälte Hennies und Reinsdorf beschrieben, dann auch innerhalb von 2 Wochen die ganzen Verfahren, die zur BAO Fokus gehörten, an die Generalstaatsanwaltschaft übersandt, aber in der Folge auch immer weitere Verfahren noch rangezogen. Was man also sieht, innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft wurde das sehr, sehr ernst genommen, der Vorgang, und innerhalb kürzester Zeit behandelt. Frau Koppers hat uns auch klar gesagt, sie kannte die begleitenden Vorwürfe oder die Beschwerden des Landeskriminalamts über die Zusammenarbeit mit der Staatsschutzabteilung unter Herrn Fenner. Die waren ihr bekannt, die wurden auch thematisiert im Zuge dieser Diskussion. Und dazu, das haben wir hier auch in der Folge schon mal dargestellt, war dann eben auch eine der Grundlagen für die Konsequenzen, die man gezogen hat, dass es aus Sicht des Landeskriminalamts eigentlich nicht mehr sinnvoll möglich war, mit Herrn Fenner zusammenzuarbeiten.
Sehr interessant fand ich hier tatsächlich diese genauen zeitlichen Abläufe, so wie du sie jetzt auch gerade nochmal geschildert hast. Das hatte die Zeugin auch sehr klar in ihrem Eingangsstatement und dann auch in den Nachfragen mal wieder darstellen können. Also es gab eine schlüssige Aneinanderreihung sowohl von Entscheidungsgesprächen als auch schließlich der Entscheidungen, die in sich nachvollziehbar waren. Das hat übrigens dann auch die CDU an der Stelle anerkannt, die bisher immer ein paar Fragezeichen hatten, inwiefern doch auch über die Generalstaatsanwaltschaft das einfach so ein Ad-hoc-Verfahren war, dass man da aus politischen Gründen nicht mal Rücksicht auf die Staatsanwälte genommen hat, sondern dann das Verfahren einfach auch aufgrund des medialen Interesses an sich gezogen hat. Diesen Eindruck konnte Frau Koppers doch recht deutlich auch von sich weisen. Sie hat auch auf die Frage geantwortet, inwiefern sie damals mit dem Justizsenator, damals der Behren von den Grünen, dazu im Austausch war. Da ging es nämlich auch tatsächlich einmal um die Frage, wird denn jetzt der Neukölln-Komplex von der Generalstaatsanwaltschaft übernommen?
Ja, da hat er sie gefragt, ob sie das vorhat zu prüfen und das hat sie bejaht und dann in der Folge, wie von mir gerade dargestellt, auch Anfang August die Prüfung durchgeführt und eben am 5. August entschieden, die Verfahren an sich zu ziehen. Ich will vielleicht auch sagen, ich habe gerade schon ausgeführt, dass ihr die Kritik des LKA bekannt war an der mangelnden Steuerung und auch an Problemen bei der Erreichung von Beschlüssen über die Staatsanwaltschaft und über den Staatsschutzdezernat. Sie hat aber darüber hinaus nicht nur diese Kritik gekannt, sondern auch Konsequenzen gezogen für die zukünftige Bearbeitung der Generalstaatsanwaltschaft und Staatsanwaltschaft und hat sich insbesondere mit der Frage, wann werden Fälle eigentlich zusammengezogen, findet eine Einhandbearbeitung statt, wird früher geprüft, ob es Parallelen bei Fällen gibt, beschäftigt und hat uns da gut darlegen können, dass inzwischen von Seiten mindestens der Führung der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft ein stärkerer Fokus darauf gelegt wird, solche gemeinsame Bearbeitung von Fällen, wo vielleicht kein gemeinsamer Tatverdächtiger bisher vorhanden ist, aber wo es Parallelen gibt und einen Zusammenhang stark in der Vermutung steht, dann auch bei der Staatsanwaltschaft zusammen betrachtet wird.
Da erinnern wir uns ja auch an die ein oder andere Zeugenaussage von ehemaligen Staatsanwälten im Staatsschutz, die ja gesagt haben, naja, diese Einhandbearbeitung, die ist ja eigentlich gar nicht so relevant, solange es keine Tatverdächtigen gibt. Das läge ja alles in Zuständigkeit der Polizei. Also da war die Begründung dieses Mal eine ganz andere und für mich auch die deutlich überzeugendere. Das hat sich übrigens auch an anderen Stellen gezeigt, dass durchaus ein Fehlerbewusstsein vorhanden war. Beispielsweise war die Generalstaatsanwältin mit dem Neukölln-Komplex in einer anderen Sache sogar mal vor der Übernahme durch die Generalstaatsanwaltschaft befasst. Und zwar ging es da um eine Dienstaufsichtsbeschwerde nach einer Brandstiftung. Da kam dann einfach ein Einstellungsschreiben, auch das hatten wir im Podcast, an die Betroffenen. Verfahren wurde eingestellt mit so einem Zusatz, ja, aber wenn Sie selber neue Hinweise haben, können Sie sich ja melden, dann könnte man das ja wieder aufmachen. Das sorgte für Unverständnis bei den Betroffenen. Also würde man ihre Fälle oder den Sachverhalt nicht ernst nehmen und dieser Fall, der wird standardmäßig bei einer Dienstaufsichtsbeschwerde dann auch von der Generalstaatsanwaltschaft geprüft. Und da kam man dann auch dazu, dass zwar in den Ermittlungen selbst damals keine Anhaltspunkte für Tatverdächtige vorgelegen haben, aber dass man eben diese Einstellungsschreiben überarbeitet und eben auch ausführt, aus welchen Gründen denn jetzt tatsächlich eingestellt worden ist und nicht einfach einen lapidaren Verweis an die Geschädigten selbst gibt, dass sie mehr oder weniger die Ermittlungen jetzt selbst übernehmen müssten. Also da hat man schon versucht, auf Beschwerden ernsthaft zu reagieren und daraus auch im Kleinen Konsequenzen zu ziehen.
Ja, Frau Koppers hat eben auch ausgeführt, dass Kommunikation mit den Betroffenen in solchen komplexeren Verfahren eine zentrale Rolle spielt und dass das eben nicht nur ein Abwehren von Kommunikation sein kann von Seiten der Staatsanwaltschaft, sondern dass es da auch ihr Anspruch ist, dass die Staatsanwaltschaft aktiv in die Kommunikation mit den Betroffenen geht. Du hast jetzt gerade die Einstellungsbescheide auch als Beispiel genannt, wo das in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Also es gab hier eine Reihe von Punkten, die sie angesprochen hat, die bei uns bisher auch schon häufig Thema waren in den Befragungen der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft und wo man sagen muss, da wurden offensichtlich durch sie behördenintern schon mal die richtigen Konsequenzen gezogen. Fragezeichen ist natürlich immer, das haben wir ja auch schon bei der Polizei gehabt, wie schnell solche neuen Weisungen und neuen Vorgaben dann auch in der ganzen Behörde gelebt werden.
Dann stellt sich ja noch die Frage, was war denn auch das persönliche Zutun von der Generalstaatsanwältin, nachdem die Entscheidung zur Übernahme des Komplexes gefallen ist? Und auch dazu hat sie einige Worte verloren. Das Wichtigste vorab, sie selber war gar nicht in die Ermittlungstätigkeiten involviert. Das deckt sich auch mit den Aussagen, die wir von den beiden Oberstaatsanwälten Hennies und Reinsdorf hatten, die ja dann die Akten gesammelt hatten und die Verfahren wieder aufgerollt hatten. Aber sie hat uns gesagt, dass es ein Auftaktgespräch auch mit der BAO Focus, auch dem LKA-Leiter Steyhoff damals gab, wo man praktisch die Grundlagen gelegt hat, wie es jetzt weitergeht und auch den Blick auf mehrere hundert Akten, 400 Verfahrensakten gelegt hat, die man erstmal sich anschauen wollte, um zu schauen, was gehört denn da jetzt zum Neukölln-Komplex dazu, was lässt sich eindeutig zuordnen und soll auch über die Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet werden.
Und sie hat uns diese vielen Verfahren dann beschrieben als ein Mosaik, was sich vor der Generalstaatsanwaltschaft aufgetan hat. Weil man hatte die Verfahren von der BAO Focus, die bereits da waren. Aber es gab auch noch eine ganze Reihe, das haben uns ja auch die anderen Staatsanwälte schon geschildert, von Verfahren, die noch dazu verbunden wurden, dazu geprüft wurden, ob man die nicht auch betrachten muss. Und mehrere hundert Verfahren sind ja am Ende bei der Generalstaatsanwaltschaft geprüft worden und über 200 Verfahren wurden unter dem entsprechenden Aktenzeichen dann angelegt. Die eigentliche Arbeit mit den beiden Staatsanwälten Hennies und Reinsdorf im Detail hat dann aber eben der Abteilungsleiter der zuständigen Abteilung 17 und heutige Staatssekretär Herr Feuerberg gemacht, der auch stellvertretender Leiter der Generalstaatsanwaltschaft war zu der Zeit. Das heißt, in die tägliche Ermittlungsarbeit war Frau Koppers dann nicht mal involviert. Das war aus Leitungssicht die Aufgabe von Herrn Feuerberg.
Was wir nicht rausbekommen haben, das war so ein bisschen der Blick auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft an sich. Also das ist ja auch ein Bild, das wir auch bei den anderen Staatsanwälten der Generalstaatsanwaltschaft hatten. So richtig Kritik an der Staatsanwaltschaft wurde nicht geübt. Es wurde zwar hier zur Kenntnis genommen und auch wahrgenommen, dass es Probleme mit der Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft, mit der Polizei gab, die dann bei der Generalstaatsanwaltschaft deutlich besser geklappt hat, aber so sind sie, die Staatsanwaltschaften untereinander, da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus, oder wie heißt das schöne Sprichwort? Auf jeden Fall, ich glaube, die Faktenlage ist relativ klar. Wir können hier auf jeden Fall auch feststellen, dass die Generalstaatsanwaltschaft bei der Aufarbeitung tatsächlich gute Arbeit geleistet hat. Und das spricht ja eigentlich auch schon Bände, wie die Arbeit der Staatsanwaltschaft zuvor zu bewerten ist.
Dann können wir, glaube ich, zum nächsten Zeugen übergehen. Das war, wie von dir vorhin schon angesprochen, ein Staatsanwalt aus Brandenburg. Jetzt werden einige vielleicht denken, Brandenburg, was hat das denn mit dem Neukölln-Komplex zu tun? Es gab immer Beziehungen nach Brandenburg zwischen der rechtsextremen Szene in Neukölln. Es gab auch immer mal wieder Aktivitäten in Brandenburg oder Brandenburger, die in Berlin aktiv waren. Das hat sich 2012 aber vor allen Dingen dargestellt in mehreren eine Tatnacht, in der es Taten sowohl in Brandenburg gab, unter anderem einen Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft und gleichzeitig Taten in Neukölln und ich glaube seinerzeit auch Kreuzberg, also mehrere Taten in der gleichen Nacht, die als komplex betrachtet wurden von Seiten der Polizei, weil es sehr naheliegend war, dass sie von den Tatzeiten und vom Modus operandi sowohl hintereinander mit einem Auto erreichbar waren und gleichzeitig sehr ähnliche Tatmuster verfolgt wurden. Daraufhin hat auf Seiten des Brandenburger LKA ist sogar eine eigene Ermittlungsgruppe eingesetzt worden, die EG Stein, mit der die Berliner Polizei auch zusammengearbeitet hat. Und in diesem Kontext haben wir auch den Staatsanwalt Jaschke geladen, weil der damals der Staatsanwalt auf Seiten der Staatsanwaltschaft Potsdam war, der die Verfahren betreut hat, die in die EG Stein eingeflossen sind.
Staatsanwalt Jaschke, der ist im Februar 2025 in Ruhestand gegangen, aber hatte jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, die er dort betreut hat, hat am Anfang noch ein bisschen fragend sich hingesetzt, was er jetzt konkret zum Untersuchungsgegenstand beitragen könne, da er zwar einige Namen durchaus noch in Erinnerung habe und da gab es auch welche, die in Verbindung mit der Neuköllner Neonazi-Szene stünden. Er erinnere sich auch noch an die EG Stein, aber musste da mehr oder weniger in Gedächtnis und Presse kramen, um sich die Sachverhalte wieder vor Augen zu führen. Er hat damals zumindest gesagt, dass die EG Stein schon etwas Besonderes war, da man versucht hat, behördenübergreifend da an einen Tisch zu kommen. Sich zwar nicht genau erinnert, ob da auch jemand von der Berliner Staatsanwaltschaft dabei gewesen sei. Er erinnere sich nicht mehr. Ich würde mal sagen, auch das passt durchaus ins Bild der bisherigen Befragung, hat aber alles in allem schon auch einen Eindruck gemacht als ein Staatsanwalt, der mit den Fällen, mit denen er betraut war, auch versucht hat, dort entsprechende Ermittlungsschritte zu gehen, Ermittlungen voranzutreiben und auch bei bundeslandübergreifenden Vorfällen stets den Kontakt zu suchen mit den dann jeweiligen Dezernenten, wobei er da auch interessante Anekdoten gebracht hat, dass man auch mal einen ganzen Arbeitstag damit verbringen kann, herauszufinden, wer denn in der Berliner Staatsanwaltschaft eigentlich gerade für einen Fall zuständig ist.
Die EG Stein und die Ermittlungen der Potsdamer Staatsanwaltschaft und der Brandenburger LKA sind deswegen auch für uns interessant, weil dort ab einem bestimmten Zeitpunkt ein Verfahren nach Paragraf 129 zur Bildung einer kriminellen Vereinigung durchgeführt wurde. Eine Fragestellung, der wir in Berlin sehr regelmäßig jetzt nachgegangen sind, sowohl mit Staatsanwälten als auch mit Polizei, warum das eigentlich auf Berliner Seite nie geprüft wurde. Es hat sich herausgestellt, es wurde geprüft, aber es wurde nie dokumentiert und dadurch am Ende hat es nicht in die Akten gefunden und es wurde auch kein Verfahren eröffnet. Deswegen sind wir hinter dieser EG Stein so hinterher und beschäftigen uns mit dieser Frage unter anderem auch. Da konnte er uns aber keine weiteren Auskünfte zu geben und man muss auch sagen, auf Berliner Ebene scheint uns, nach dem, was wir bisher in den Befragungen gehört haben und auch in den Akten sehen, dass die Zusammenarbeit nicht ganz so hoch aufgehangen worden zu sein. Du hast gerade schon gesagt, Berliner Staatsanwaltschaft war vermutlich gar nicht vertreten bei dem Treffen, aber auch das Berliner LKA hat das deutlich weniger stark bewertet und hat jetzt auf Berliner Seite keine parallele Ermittlungsgruppenstruktur aufgemacht.
Wobei man im Ergebnis schon festhalten muss, dass es nachweislich Verbindungen der rechtsextremen Szene aus Neukölln mit Brandenburg gab, dass es auch Fälle gab, bei denen zumindest auch in Frage steht, inwiefern dort Rechtsextreme aus Neukölln beteiligt waren. Da geht es um eingeschmissene Scheiben und einen Brandanschlag auf damals das Haus der Demokratie. Genauso wie Angriffe auf ein Asylbewerberheim in Wassmannsdorf und auch, wie wir es auch aus Neukölln kennen, Beschädigungen an Stolperstein. Bei nicht allen wurden Tatverdächtige gefunden. Nicht immer hatte dann der Täter ganz klare Verbindungen nach Berlin, aber dass der rechtsextremistische Umtrieb an der Landesgrenze endet, das ist definitiv vom Tisch und liegt ziemlich auf der Hand.
Damit würde ich übergehen zu den letzten beiden Zeuginnen des Tages. Ich glaube, die können wir zusammen behandeln. Das war nämlich die ehemalige Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin, Frau Smolczyk, die dieses Amt bis 2021 innehatte, sowie eine Abteilungsleiterin aus dem Bereich der Datenschutzbeauftragten, Frau Schönefeld, die eben zuständig unter anderem für den Bereich der Polizei Berlin ist, auch bis heute noch ist. Und wir haben uns mit den beiden befasst, weil es von Seiten der Datenschutzbeauftragten schon in den Jahren 2019, 2020 und fortfolgend immer wieder Beschwerden gab über die Frage, wie geht die Polizei Berlin mit Daten um? Wie geht die Polizei Berlin mit unzulässigen Abfragen von persönlichen Daten, unter anderem in Polix, der polizeiinternen Software, um? Und wie nachvollziehbar ist das, aus welchen Gründen in Polix persönliche Daten abgefragt werden, wer das macht und ja, wie sehr kann man das im Nachhinein aufklären, warum diese Abfragen passiert sind?
Da gab es immer wieder Vorfälle. Einer stach besonders hervor und das betrifft eine Geschädigte der rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln. Die ist dann nämlich umgezogen und nach ihrem Umzug gab es an der neuen Wohnanschrift einen Anschlag, nämlich mit Schmierereien und zwar ziemlich großen. An die Hauswand wurde gesprüht 9 mm für mit dem Name und Kopfschuss. Also etwas, was tatsächlich ja auch öfter im Bereich Neukölln entsprechend vorkam und der Serie wohl zuzuordnen ist. Und da liegt der Verdacht auch nahe, dass es Abfragen aus dem Polizeicomputer gab. Die Polizei hat das auch überprüft, aber der Datenschutzbeauftragten einfach nur mitgeteilt, ein Teil der Abfragen konnte dienstlich begründet werden, ein anderer Teil nicht. Aber da, wo es nicht begründbar ist, ließ es sich ja ausschließen, dass das irgendwie einen Zusammenhang hätte. Damit gab sich aber auch die Datenschutzbeauftragte damals nicht zufrieden und dann begann ein langer Prozess, der auch darin mündete, dass die damalige Beauftragte versucht hat, jedes Register zu ziehen und der Polizei auch vorgeworfen hat, hier Auskunftsverweigerungsrechte in Anspruch zu nehmen, die ihr in diesem Kontext eigentlich gar nicht zustehen.
Ja, die Polizei hat sich dann nämlich darauf berufen, dass die individuellen Mitarbeiter ja vor Strafverfolgung geschützt werden müssen, beziehungsweise dass es erstmal Aufgabe sei, innerhalb der Polizei diese Frage zu klären und dass jetzt nicht an externe Stellen Daten weitergegeben werden könnten, die individuelle Rückschlüsse auf einzelne Beamte zulassen. Das ist aus Sicht der Datenschutzbeauftragten natürlich sehr anders gelagert, weil er den gesetzlichen Auftrag hat, insgesamt für die Institution Polizei Berlin und die anderen Institutionen des Landes Berlin und der Verwaltung zu überprüfen, ob da mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen richtig umgegangen wird. Da geht es dann weniger um den einzelnen Polizisten an sich als um technische Voraussetzungen und insgesamt organisatorische Verfahren, die sicherstellen, dass Daten nicht unrechtmäßig abfließen dürfen. Das ist im Übrigen ja auch der Grund, warum wir uns damit beschäftigen. Du hast die Frage des Betroffenen angesprochen, weil wir haben ja immer noch im Raum stehen, die Frage, sind im Kontext des Neukölln-Komplexes in Richtung der Tatverdächtigen unrechtmäßig persönliche Daten abgeflossen, sei es hier direkt von der Polizei, sei es aus anderen Quellen, DHL-Postboten etc. Damit haben wir uns auch schon in der Vergangenheit hier im Podcast beschäftigt. Und die Abteilungsleiterin beschrieb das, was du gerade ausgeführt hast, die Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin eben als wenig kooperativ. Es waren lange und zähe Prozesse, teilweise hat sich 2 Jahre lang hingezogen, bis klar war, welche der sogenannten Protokollbanddaten, also der Daten aller personenbezogenen Abfragen, die im Polix durchgeführt werden, bis geklärt war, welche dieser Abfragen ist aus dienstlichen Gründen erfolgt, welche sind nachvollziehbar, warum sie erfolgt sind und welche bleiben offen. Und dann ist es natürlich für die Datenschutzbeauftragte schwierig, mit so hohem zeitlichen Nachlauf dann noch die offenen Abfragen zu klären. Da wurde dann immer lapidar gesagt, ja, die Mitarbeiter können sich jetzt auch nicht mehr genau daran erinnern, warum sie damals die Daten abgefragt haben. Das ist in diesem Fall passiert, aber sie haben uns auch gesagt, dass es nicht der einzige Fall ist, wo die Polizei Berlin sich wenig kooperativ in der Zusammenarbeit mit der Datenschutzbeauftragten.
Also ich fand das schon recht eindrücklich, wenn man dann schildert, dass dort Bearbeitungsbitten, auf die ja die Datenschutzbeauftragte auch einen Anspruch hat, dann erstmal über Monate verschleppt werden, man immer wieder nachhaken muss, dann sich immer wieder neue Begründungen ausgedacht werden. Eine fand ich besonders interessant, da hat sich die Polizei mal auf das Urheberrecht bezogen, weil sie ja einen entsprechenden Vermerk erstellt habe, sei der ja gar nicht weiterzugeben, weil ja die Urheberschaft bei der Polizei Berlin lege. Also so kann man die Datenschutzkontrolle natürlich auch vollständig umgehen. Und ihr hört ja auch schon raus, dass das relativ wenig glaubhaft ist, dass Dokumente, die von Behörden erstellt werden, somit einer Kontrolle entzogen werden können. Also vieles davon war dann doch so problematisch, dass es auch angesichts dieses Verfahrens tatsächlich zu einem Gespräch der damaligen Datenschutzbeauftragten noch mit der Polizeipräsidentin gekommen ist.
Und dieses Gespräch mit der Polizeipräsidentin hat, sagen wir mal, mit einigem Anlauf und einigem Rantasten an die Problematik und die Vorgänge dann auch dazu geführt, dass die Kooperation sich verbessert hat und die entsprechenden Daten geliefert wurden. Aber aufgrund des hohen zeitlichen Vorlaufs hat es dann dazu geführt, dass am Ende eben Fälle offen bleiben. Sagen wir so, die Datenschutzbeauftragte konnte nicht nachweisen, dass es unberechtigten Datenabfluss gab, aber es gab am Ende noch offene Fälle, die nicht geklärt wurden. Deswegen konnten sie auch nicht ausschließen, dass es unberechtigten Datenabfluss gab. Eine Herausforderung, die wir hier im Untersuchungsausschuss sehr gut kennen, weil sie uns an die ein oder andere Fragestellung erinnert, der wir hier nachgegangen sind in den letzten Jahren.
Immerhin wurde dann auch infolge der Gespräche und der Aufarbeitung der Fälle etwas gemacht, was erst verweigert worden ist, nämlich dann auch eine Überarbeitung der Zugriffsbefugnisse in der Polix-Datenbank. Also früher konnte einfach jeder Polizist, jede Polizistin da auf Daten zugreifen. Jetzt muss man zumindest einen Anlasszweck eingeben, also mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, aber tatsächlich so vorgekommen. Früher konnte man in dieses Feld einfach sowas reinschreiben wie Mickey Mouse und ist dann auf die Datensätze zugekommen. Heute muss man zumindest ein bisschen mehr reinschreiben als auch einfach Ermittlungstätigkeiten. Das Problem trotzdem ist, auch da kommt man, wenn man sich jetzt nicht allzu doof anstellt, relativ einfach so drumherum, dass man in einer Plausibilitätskontrolle zumindest nicht auffällt. Also wir haben da schon auch noch einige Baustellen, die dann auch die Abteilungsleiterin Schönfeld angesprochen hat und gesagt hat, könne man auch mit technischen Vorkehrungen durchaus noch ein paar Schritte weitergehen, um den Zugriff auf unberechtigte Datenabfragen zu minimieren.
Und wo wir schon bei Konsequenzen sind oder Neuerungen in der Zukunft, Sie haben uns ja auch ganz konkret vorgeschlagen, was es an zusätzlichen Befugnissen für die Datenschutzbeauftragten bräuchte.
Exakt, denn das Problem ist, und das haben wir, glaube ich, in dem Verfahren auch gut sehen können, der Datenschutzbeauftragten fehlen am Ende die Durchgriffsrechte. Also eigentlich ist es schon eine Selbstverständlichkeit, dass dann auf eine Berichtsbitte der Datenschutzbeauftragten geantwortet werden muss. Aber eine Anordnungsbefugnis, die dann auch nochmal gesetzlich ganz klar verankert ist, mit festen Fristen versehen ist, das wäre etwas, was zum einen die Datenschutzbeauftragte in der zeitnahen Bearbeitung ihrer Fälle stärken würde und auch sowohl von der Datenschutzbeauftragten als auch von der Abteilungsleiterin befürwortet eine mögliche Sanktionierung durch Bußgelder. Dann kann man sich zwar denken, das ist doch alles der Staat, rechte Tasche, linke Tasche, aber wenn wir uns so auch die ein oder andere Spardebatte derzeit im Landeshaushalt vor Augen führen, dann merken wir doch, wenn da plötzlich empfindliche Bußgelder verteilt werden, dass da auch die Dienststellen durchaus ein Interesse haben würden, dass sie nicht dazu verpflichtet werden, diese aus ihrem Etat zu leisten. Also es gäbe da durchaus noch einiges zu tun und interessanterweise erinnert mich das an eine Debatte, die es im Großen und Ganzen in den letzten Monaten auch im innenpolitischen Bereich etwas untergegangen, aber eigentlich wurde genau das als Vorgabe durch das Europäische Parlament schon beschlossen, nämlich die sogenannte JI-Richtlinie, die schreibt vor, dass die Datenschutzbeauftragten da deutlich mehr Kompetenzen bekommen sollen. Und jetzt ratet mal, wer das Ganze noch nicht umgesetzt hat. Also vielleicht nutzen wir auch diesen Untersuchungsausschuss, dieses Manko zu beheben und die Befugnisse der Datenschutzbeauftragten auch zu stärken. Vielleicht noch ganz zum Schluss, bevor wir zum Ausblick auf die nächste Folge kommen. Eine Sache ist mir doch auch noch aufgefallen, und zwar sind unberechtigte Datenabfragen bei der Polizei ja auch immer wieder Gegenstand. Und ich erinnere mich an den Bericht der Sonderermittler. Dort wurde ja gesagt, okay, kann auch nicht ausgeschlossen werden, aber könnte genauso gut beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten sein. Also die haben praktisch Zugriff auf die Adressdatenbank, wo man alle Meldeanschriften rausbekommt. Und ja, natürlich hätte der Datenabfluss nicht alleine bei der Polizei erfolgen können. Deshalb hatten wir auch mal gefragt, wie war denn der Kontakt mit den SonderermittlerInnen, die das ja letztendlich auch in ihrem Bericht vermerkt hatten. Und da berichtete uns die Abteilungsleiterin, dass es da ein Gespräch gab, aber auch nur ein sehr kurzes. Und da ging es gar nicht um die Kritik der Datenschutzbeauftragten an den jeweiligen Fällen und den Datenabfragen, sondern mehr oder weniger nur um das Thema, hätte das nicht auch aus dem Labo erfolgen können, was natürlich auch bejaht worden ist. Aber auch da hat sich bei mir zumindest so ein Eindruck eingeschlichen, dass man dieses Thema vielleicht auch von Seiten der Sonderermittler nicht ganz so ausführlich behandelt hat, zumindest nicht im Austausch mit der Datenschutzbeauftragten, wie das an der Stelle vielleicht geboten gewesen wäre, weil diese Frage der unberechtigten Datenabrufe und damit verbundenen möglichen Weitergabe an Rechtsextreme. Es war definitiv auch ein Aspekt, der die Betroffenen sehr beschäftigt hat und auch für viel Unsicherheit gesorgt hat.
Ihr seht also, der Tag hat sowohl mit dem Eingangsstatement von Frau Koppers beginnt, als auch mit dem Ende bei den beiden Mitarbeitenden aus dem Datenschutzbereich deutliche Kritik an der Polizei und der Staatsanwaltschaft und ihrer Arbeit gehabt. Wir haben hier, ich sage mal, Kritikpunkte, die uns auch schon bekannt waren, nochmal untermauert gesehen und können, glaube ich, aus dieser Sitzung viel mitnehmen in Richtung Abschlussbericht. Wir werden jetzt in der nächsten Sitzung uns nochmal im Bereich der Staatsanwaltschaft weiter bewegen. Der gerade schon genannte ehemalige stellvertretende Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, heutige Staatssekretär Herr Feuerberg, wird uns dort als Zeuge zur Verfügung stehen. Und wir werden außerdem Frau K., die ehemalige Leiterin der BAO Fokus und der EG Südost als Zeugin haben. Wir beginnen jetzt also nochmal in dieser Sitzung und dann auch in der ersten Sitzung im April ein paar Zeuginnenbefragungen aus dem Polizei- und Verfassungsschutzbereich nachzuholen, die damals aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt werden konnten, um unser Bild in diesen beiden Bereichen abzuholen.
Das heißt, mit dem Staatsanwaltschaftskomplex kommen wir hiermit auch langsam an das Ende, werden nächstes Mal im Untersuchungsausschuss dazu auch eine Pressekonferenz haben und euch natürlich im Anschluss wie gewohnt darüber berichten, auch was wir insgesamt von der Staatsanwaltschaft gehört oder eben auch nicht gehört haben. Bis dahin sagen wir bis bald und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.